Hallo, hier ist Ulrike mit der 98. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten, was geplant ist demnächst und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich nehme ja heute auf am 29. Juli. Es gibt also einen kleinen Rückblick, wie der Juli so war und einen Ausblick auf den August im Garten. Vorab auch ein kurzer Dank an alle, die geschrieben haben, die Rückmeldung gegeben haben. Da freue ich mich immer drüber. Es kann sein, dass mir der ein oder andere oder die ein oder andere durchgeht. Fühlt euch alle bedankt. Ich freue mich zu hören, dass ich zum Beispiel die ein oder andere Autofahrt versüßt habe oder dass andere sich fragen, warum ich dieses oder jenes anbaue. Wie gesagt, manchmal vergesse ich das dann zu erwähnen. An alle, die schreiben, herzlichen Dank. Rückmeldungen können gegeben werden über die Webseite, aber natürlich auch in den Kommentarspalten, zum Beispiel bei Apple Podcast. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Jetzt aber erstmal zu dem Dauerbrenner für alle Gärtner, dem Thema das Wetter. Da war der Juli ja nun ganz im Gegensatz zu dem heißen und trockenen Juni sehr wechselhaft in Deutschland. Ich hatte ja schon berichtet, dass es schon Anfang Juli an manchen Orten die eine oder andere Überschwemmung gegeben hat. Bei uns im Rheinland war es eher wolkig, Niederschlagmengen hielten sich bis vor kurzem in Grenzen. Das hat sich jetzt letzte Woche endgültig geändert, da hat es jetzt auch hier etwas nachhaltiger geregnet. Über Nacht ist der verbrannte Rasen letzte Woche bei mir wieder schön ergrünt und von dem sehr heißen Wetter gab es also einen Wechsel zum nassen, kühlen oder jetzt im Rheinland auch zu nass-warmen Wetter. Wir finden uns jetzt gerade also in so einer Art Waschküche wieder. Die Luftfeuchtigkeit ist hier sehr hoch, der Himmel ist bedeckt. Für die ganzen Sommerferien, Urlauber ist das nicht so prickelnd, für den Garten und vor allem für die Wälder natürlich super, dass es etwas regnet. Da ist es hier im Rheinland so, dass neben dem Rasen auch die ersten Bäume schon braunes Laub wieder haben. Und für die Natur wäre also zu wünschen, dass der Regen sich ein wenig fortsetzt. So sieht es auch aus. Für den Hobbygärtner wäre das absolute Wunschwetter natürlich immer tagsüber sonnig und angenehm warm, nachts Regen. Aber gut, Wetter ist nun kein Wünsch dir was. Wir nehmen, was kommt. Dazu ein Tipp zu einer Wetterseite und Vorhersage. Ich habe eine übliche Wetter-App bislang genutzt und da immer den Regenradar geguckt, der manchmal nicht so aussagekräftig ist. Man sieht dann Wolken und Regen. Dabei regnet es dann realiter kaum oder auch gar nicht. Da habe ich jetzt die ultimative Wettervorhersage für jeden Gärtner oder Landwirt gefunden, nämlich unter Agrar heute. Da finden sich nach Postleitzahlen und auch Vororten hier von der Kleinstadt aufgeschlüsselt, ganz detaillierte Vorhersagen auch über die Regenmenge. Da kann man also genau ablesen, wie viel Milliliter es zum Beispiel von 13 bis 15 Uhr an Ort XY regnet. Und die hat sich bis jetzt als sehr verlässlich auch erwiesen. Und danach kann man also super gehen. Neben der detaillierten Analyse pro Tag über Regen, also Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit, Sonnenscheindauer, Verdunstung, Bodentemperatur, findet sich also auch eine Wochenübersicht. Da kann man auch 14 Tage dann in die Zukunft schauen und aber auch da genau ablesen, wie viel Niederschlag zum Beispiel erwartet wird an einem Tag in 5 Tagen zum Beispiel. Ja, das hat sich also sehr bewährt und diese Agrar-Heute-App hat also zuverlässig für Brühl wo mein Schrebergarten ist, angezeigt, dass es zum Beispiel in den letzten 3-4 Tagen doch recht ergiebig geregnet hat, worüber sich der Rasen sehr gefreut hat. Für andere Kulturen kam es vielleicht ein wenig zu spät. Ja, ich werde dann im Folgenden weiter berichten. Agrar heute unter dem Reiter Wetter. Da findet ihr diese detaillierten Vorhersagen. Jetzt aber erstmal zum phänologischen Kalender. Wir befinden uns momentan Ende Juli im Spätsommer. Der Spätsommer trifft mehr oder weniger meistens mit dem Monat August zusammen. Und der Spätsommer wird angezeigt durch die Reife der Vogelbeere, der Eberesche. Und die ersten frühen Apfelsorten sind reif, auch bei mir im Garten. Die Herbstanemonen blühen, erste Zetschgen werden reif, Mirabellen und Mitte, Ende August auch die Holunderbeeren. Generell kann im August viel geerntet werden. Thema Ernten und Erntenverarbeiten tritt in den Vordergrund. Es laufen die üblichen Arbeiten weiter, die auch schon im Juli angefangen haben, wie Mulchen, Staudenstützen, Ausschneiden, Hacken, Gießen. Wichtig ist hier zu sagen, dass im August die Düngung für einige Pflanzen eingestellt werden sollte. So für Rosen, Kübelpflanzen, Hölzer. Ausgenommen sind eigentlich nur die stark zehrenden Gemüse wie Gurken, Tomaten, Kürbisse, die sich natürlich auch fortlaufend über Dünger freuen. Da kann man mit Pflanzenjauche oder organischem Dünger nachdüngen. Die brauchen einfach viel, weil sie ja noch weiter wachsen bis zum Herbst. Bei den ganzen Pflanzen, die überwintern, würde eine weitere Düngung die Pflanzen schwächen, weil die dann neue Triebe ansetzen, die dann die kühleren Temperaturen nicht überstehen. Bei mir im Garten war Anfang Juli noch geprägt von weiteren Gießdiensten. Da habe ich fleißig die Tröpfchenbewässerung ein- und umgestellt und für die Hochbeete weitere Gießkannen geschleppt. Erst etwa seit 5 bis 7 Tagen ist es hier so, dass ich die teilweise abstellen konnte, weil es so viel geregnet hat. Und jetzt können Gartenarbeiten in Angriff genommen werden, die sich anbieten, wenn die Erde gut durchfeuchtet und weich ist. Das sind zunächst Unkrautjäten, man kann im Moment prima Unkräuter rausziehen, Fugen kratzen und vielleicht einige Pflanzen ausgraben, die an falscher Stelle stehen. So habe ich das zum Beispiel gestern gemacht. Ich habe die Chance genutzt, der Boden ist also nicht mehr betonhart jetzt, sondern schön weich und ich habe einen riesigen Beinwell ausgemacht. Ich hatte da einen Beinwell, der sich inzwischen ausgesamt hat, sodass ich jetzt im ganzen Garten Beinwell habe. Und diese erste riesige Pflanze stand etwas sehr nah an einem Apfelbaum, sodass ich die da jetzt ausgegraben habe, weil die da doch sehr viel Platz wegnahm. Ja, das führt direkt zu der nächsten Arbeit. Einiges, was abgeblüht ist, habe ich auch ausgejätet, also zum Beispiel Lichtnelken und anderen Rückschnitt produziert. Zusammen mit dieser riesigen Beinwellpflanze ist einiges angefallen, was ich jetzt dem Kompost wieder zusetzen möchte. Da habe ich schon entsprechend Stapel neben dem Komposthaufen gebildet. Was ich auch gemacht habe, ich habe meine Kletterrose zurückgeschnitten. Das empfiehlt sich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Man sagt, Ende Juli sollten die abgeblühten Rosen abgeschnitten werden, damit die Pflanze nachher nicht ihre Kraft in die Hagebuttenbildung steckt. Es sei denn natürlich, ihr möchtet die Hagebutten haben. Wenn nicht, dann empfiehlt es sich, die Rosen noch zurückzuschneiden. Also sprich, die Kletterrosen, die werden zurückgeschnitten, 5 cm bleibt stehen von dem Stiel, der quasi aus dem Bogen herauskommt. Wünschenswerterweise über ein passendes Auge, das nach außen passend weist, ich schneide die immer zurück auf einem Stuhl stehend und ich muss dann teilweise da schneiden, wo die Schere hinlangt. Also die habe ich dann mehr schlecht als recht zurückgeschnitten. All das liegt jetzt in Wüstenhaufen neben dem Kompost und das ist eine Arbeit, die ich mit als nächstes angehe, das entsprechend klein zu schneiden und mit dem frischen Gartenabfall, wie zum Beispiel der Beinwell, zu vermischen und dann den Kompost weiter aufzusetzen. Da habe ich ja immer mal wieder berichtet, Kompost aufsetzen, man mischt trockenes kohlenstoffreiches Material wie Äste, Blätter oder vertrocknete Staudenstängel mit frischem Material wie Rasenschnitt oder halt frisches Pflanzenmaterial, kann gern noch etwas Gesteinsmehl zugeben und Zutaten, die stickstoffreich sind, wie Pferdemist oder Hornspäne. All das gut mischen und auch angemessen feucht halten, dann ist der guten Kompostverrottung der Weg entsprechend gebahnt. Wer mag, kann den Kompost jetzt auch umsetzen. Da zögere ich noch ein wenig. Ich setze den also vielleicht um, soweit ich komme, weil die Arbeit ist doch immer umfangreich und auch recht schwer. Ich werde wahrscheinlich den Kompost in den oberen Schichten etwas abheben und das dann mit dem kommenden Material vermischen und den einfach erstmal weiterbauen und den vielleicht dann etwas später im Jahr nochmal umsetzen vor dem Frühjahr. Kurzer Rückblick über den Verlauf des Juli. Die Beete waren also recht trocken. Bis kurz vor Ende Juli war der Rasen gelb und das Gras wuchs auch nicht mehr weiter, sodass nicht gemäht werden musste. Jetzt ist er wieder grün, sodass er vermutlich demnächst auch mal gemäht wird wieder. Vor Regengüssen empfiehlt es sich, wenn das noch nicht geschehen ist, den Rasen auch noch mal zu düngen als wichtigste Rasenpflegemaßnahme. Das stärkt einfach die Gräser und verschafft ihnen einen kleinen Vorteil gegenüber Moos und anderem unerwünschten Beiwuchs. Also gerne im Sommer auch noch mal düngen zu passendem Zeitpunkt und sich das im Herbst auch überlegen. Was ebenfalls leider passiert ist, dass meine Stangenbohnen endgültig von den Stangen abgerutscht sind und auch eigentlich fast alle jetzt ins Reifestadium schon übertreten. Das ist recht früh für Stangenbohnen. Es kann jetzt sein, dass das damit zu tun hat, dass ich die auch recht früh gesetzt habe und dass ich dann die in der Folge dann teilweise auch gegen Frost habe schützen müssen. Dann kam also die Trockenheit und viel Wind. Die waren zwar an der Tröpfchenbewässerung auch, aber vielleicht hat das nicht ganz gereicht oder der Boden war dann nachher verdichtet. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt recherchiert, dass das Abrutschen vor allem damit zu tun hatte, dass die Stangen zu glatt waren überwiegend. Und vielleicht sind die Pflanzen da oben dann auch eingeknickt durch dieses Abrutschen. Auf jeden Fall wachsen sie nicht mehr richtig weiter. Was immerhin jetzt geklappt hat, ist die Samenernte, beziehungsweise da habe ich schon die ersten Hülsen dann abgeschnitten, bevor hier der Dauerregen eingesetzt hat. Ganz unten waren welche schon hinreichend trocken, so Richtung Raschelstadium, sodass ich die vor dem Regen schon mal in Sicherheit gebracht habe. Einige Schoten hängen aber auch noch dran. Die werden dann hoffentlich nicht verschimmeln, beziehungsweise ich schaue, dass die noch ausreifen und dann werde ich die Stangen dann auch abbauen. Für nächstes Jahr überlege ich mir andere Systeme zum Hochranken. Ad minimum werde ich weniger glatte Stangen nehmen. Also ich kann das hier Baumschnitt, der hier abfällt, den kann ich verwenden, aber der war dieses Jahr einfach zu glatt. Die Stangen, die müssen ungeschliffen sein und eine etwas rauere und oder eine etwas rauere Rinde haben. Oder statt die gerade in den Boden zu rammen, überlege ich mir, die so gegeneinander zu stellen, dass so und oben so eine Stange als First. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch Lösungen, dass man die Stangenbohnen an Sisalschnüren, an Kordel hochwachsen lässt. Das klappt auch in einigen Nachbargärten. Da werde ich mich also nächstes Jahr bemühen, dass die Stangenbohnen einen besseren Halt bekommen. Schade für dieses Jahr. Ich habe das jetzt versucht zu kompensieren, indem ich vor etwa einer Woche noch schnell Buschbohnen ausgesät habe. Ich hoffe also, dass die noch etwas werden, dass es nicht früh im Jahr kalt wird. Dann hat man eigentlich noch ganz gute Chancen. Wobei jetzt könnte es schon etwas zu spät sein mit der Bohnenaussaat. Das also wirklich nur riskieren, wenn ihr in einer sehr, sehr milden Gegend von Deutschland wohnt. Ja, und ich hoffe, dass diese Bohnen jetzt entsprechend auskeimen, dass es warm genug ist. Wenn es sehr feucht ist, können die ja wiederum ein Opfer der Bohnenfliege werden oder verschimmeln. Drückt mir die Daumen, dass das was wird mit den Buschbohnen. Die habe ich ausgesät auf einem abgeernteten Kartoffelbeet. Die Kartoffeln hatte ich ja auch sehr früh gesetzt und die eine Sorte hat das Laub auch sehr früh eingezogen, wobei ich fürchte, dass das auch damit zu tun hatte, dass da eine schon etwas verkalkte Tröpfchenbewässerung war an der Stelle, also dass die zu wenig Wasser abbekommen haben, weil die Kartoffeln doch sehr, sehr klein waren, der Sorte Linzer Delikatesse. Ein Teil der Nicola hatte das Laub auch schon eingezogen. Da kann dasselbe Phänomen zu beigetragen haben, halt so wenig Wasser. Und auch da war die Ernte teilweise enttäuschend. Es gab da zwar dickere Kartoffeln, aber wenige. Da habe ich allerdings auch die Mäuse in Verdacht. Ich habe einige Kartoffeln gefunden, die halb abgenagt waren, beziehungsweise wo nur noch so Schalenreste vorhanden waren. Ich habe noch mindestens die Hälfte der Kartoffeln im Beet stehen, die also besser aussahen und die etwas mehr Wasser abbekommen haben. Da hoffe ich jetzt das Beste, dass da die Ernte etwas anständiger wird. Also Kartoffelernte bei mir noch nicht ganz abgeschlossen. Ich warte noch, bis das Laub auch der restlichen Nicola eingezogen ist. Dadurch, dass ich die so früh gesetzt habe, sind also Ende März und das vorgekeimt, hat zur Folge, dass die jetzt schon reif sind. Gewöhnlich sind die etwas mittleren oder späten Sorten auch erst im September, Oktober erntereif. Auf den abgeernteten Beeten plane ich aber schon auch Folgepflanzungen vorzunehmen. Ich habe Chinakohl vorgezogen, den ich dann auspflanzen will. Eine Reihe habe ich schon ausgepflanzt. Ich würde gerne Mairübchen säen. Den Tipp habe ich in einer Gartenzeitschrift gefunden. Die Mairübchen kann man nicht nur im Frühjahr säen, sondern auch jetzt noch, da sie eine sehr kurze Kulturzeit haben, so 6 bis 8 Wochen. Und die sind dann im Oktober erntereif und liefern da nochmal ein zartes Rübchengemüse. Das möchte ich also gern ausprobieren. Dann kann man jetzt Frühlingszwiebeln aussäen. Falls ich da Platz genug habe, werde ich das auch mal ausprobieren. Die Frühlingszwiebeln, die reifen dann im Frühling, wie der Name schon sagt, und überwintern auf dem Beet. Was man jetzt auch aussäen kann, ist Winterrettich, der dann vorm Winter reif wird. Man kann Pflanzen, Endivien, Herbstsalate, Lauch, Grünkohl, Wirsing. Und säen kann man auch Spinat, Feldsalat, Winterportulak, Radieschen, Zuckerhut, Löffelkraut und Petersilie für das Folgejahr. Petersilie keimt dem Vernehmen nach im Spätsommer besser wie im Frühjahr, weil es wärmer ist. Und ja, so kann man jetzt noch für die Ernte im Herbst, Spätherbst einiges in die Wege leiten. Was bei mir an Ernten zurzeit anfällt, sind die Sommeräpfel, also frühe Äpfel, dieses Jahr wenig, wobei ich darüber nicht böse bin, weil ich immer von der Apfelschwemme letztes Jahr noch ganz viel Apfelmus im Keller habe. Für einen Apfelkuchen reicht es aber jetzt. Dann ernte ich momentan die ersten Tomaten. Da hat mir mein Mann dankenswerterweise in einer Hauruck-Aktion letzte Woche vor dem lang anhaltenden Regen noch ein Tomatendach gebaut. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich stelle da mal auch ein Bild auf die Webseite. Und dieses Tomatendach hat seine Funktion auch vollauf erfüllt. Ich hoffe jetzt, dass es noch rechtzeitig gekommen ist. Aber wie gesagt, nennenswerte Regenfälle, die größere Mengen erbracht haben, gab es hier im Rheinland tatsächlich erst auch Mitte letzter Woche, sodass das hoffentlich noch hingehauen hat. Sonst wäre das Schicksal der Tomaten wahrscheinlich besiegelt gewesen. Wenn da die Blätter länger nass sind bei den Tomaten, dann kriegen die einfach früher oder später Braunfäule. Das ist auch jetzt nicht ganz auszuschließen. Manchmal reicht auch einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu. Wenn die Blätter der Tomaten länger wie vorher Stunden nass sind, dann kann dieser Braunfäulepilz sich ausbreiten. Man merkt das zuerst an den untersten Blättern, die dann fleckig werden. Auch die Früchte werden früher oder später befallen. Wenn man das bemerkt, kann man es ein wenig eindämmen, indem man diese Blätter dann frühzeitig abschneidet. Aber früher oder später wird die ganze Pflanze dann betroffen sein. Ja, ich hoffe, dass das Dach das zumindest hinauszögert. Einige Tomaten sind doch dran bei mir dieses Jahr und ich habe eine Fleischtomate da auch gegessen, eine der ersten, die wirklich ganz toll geschmeckt hat. Bei mir ist jetzt, ich hatte vorausschauend Plastikbeschriftung mit ins Beet gesetzt an den Tomaten unten, wo die Sorten dran stehen. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Vögel in dem Tomatenbeet nach Würmern scharren und die haben mir diese ganzen Beschriftungen weggekratzt. Ich stehe jetzt also da vor 10 verschiedenen Tomatensorten und bei den meisten ist die Sortenbezeichnung verschwunden oder liegt bestenfalls neben dem Beet und ich weiß nicht mehr, zu welcher Pflanze das zuzuordnen ist. Einige erkenne ich, zum Beispiel die San Viva oder die Olly Rose, aber diese sehr leckere Fleischtomate, da kann ich nur raten, das war vielleicht die schlesische Himbeere, bin ich mir aber nicht ganz sicher. War auf jeden Fall super lecker. Ja, genau, eine gelbe Tomate habe ich noch, die gelbe Königin. Da weiß ich auch, dass das eigentlich nur die sein kann. Der Rest ist dann Vermutung. Ja, aber dieses Jahr ganz vielversprechend die Tomaten, solange die Braunfäule nicht zuschlägt. Was sich auch ganz gut anlässt, ist die Gurkenernte. Ich habe dieses Jahr ja die alte Sorte, die Bautzener Kastengurke, angebaut an verschiedenen Standorten. Zwei habe ich in ein Hochbeet gesetzt und zwei andere jeweils an zwei verschiedene Standorte im Beet, sodass sie ein wenig Schatten haben von benachbarten Spalierapfelbäumen, wo sie sich auch hochranken könnten, wenn sie wollten. Der Standort im Hochbeet hat sich wieder als zu sonnig erwiesen. In diesen trockenen Phasen vom Juni hat die Gurke da vermutlich Spinnmilben bekommen. Allerdings hält sich der Befall noch in Grenzen. Die Spinnmilben verbreiten sich gerne bei Trockenheit, die lieben also trockenes Wetter. Der Regen jetzt ist für sie ungünstig. Der Regen wiederum befördert den falschen Mehltau, den Gurken- und auch Zucchini-Pflanzen ja gerne bekommen können. Im Moment hält es sich ein bisschen die Waage. Die Gurke wächst also bei mir weiter. Die Blätter sehen teilweise in Anführungsstrichen ein wenig angefressen aus. Angefressen ist eigentlich das falsche Wort. Also sie sind ein bisschen gelblich und haben so Punkte. Das sind, denke ich, nach wie vor die Spinnmilben. Den Mehltau, den erkennt man dagegen an weißen Flecken. Noch ist davon nichts zu sehen. Und die Gurken reifen jetzt nach und nach. Die Bautzener Kastengurke ist eine sehr leckere Gurke, für den Frischverzehr geeignet. Ich stelle Bilder auch mal rein. Also die jungen Gurken kann man frisch sehr gut essen. Auch mitteljunge Gurken. was immer wieder passiert bei mir, ist, dass ich eine Gurke übersehe und die dann finde, wenn sie schon so ein bisschen mittelreif bis sehr reif ist. Da habe ich also gestern wieder eine gefunden, die ich geerntet habe, die sich aber trotzdem für den Gurkensalat noch sehr gut eignet. Auch da habe ich mal ein Bild reingestellt. Man sieht da die Kerne schon ganz gut, die sind aber noch ganz weich, sodass man die auch im Salat mitessen kann. Diese Bautzener Kastengurke eignet sich gut fürs Freiland, eine alte Sorte, die vom Verschwinden bedroht war und die vom VEN jetzt auch wieder ursprünglich in den Umlauf gebracht wurde. Also sehr lecker, die Sorte. Und wenn sie vollreif ist, kann man sie immer noch als Senfgurke oder Schmorgurke verwenden. Da muss man die Kerne dann aber vor der Weiterverarbeitung erstmal entfernen. Wie alle alten Sorten kann die Bautzener Kastengurke bei Stress bitter werden. Das ist jetzt bei mir noch nicht passiert. Stress ist zum Beispiel Trockenheit. Gurken sind sehr dürreempfindlich und man muss sie sehr regelmäßig gießen, was ich gemacht habe. Von daher hatte ich keine Gurken mit bitteren Stellen. Wenn eine Gurke bitter ist, dann bitte diese Stellen großzügig rausschneiden und nicht essen. Wie bei den Zucchini sind diese bitteren Stellen giftig. Aber wie gesagt, bei guter Pflege, dann haben diese Gurken auch eigentlich keine Bitterstellen. Da die beiden Gurken im Frühbeet jetzt doch, wie gesagt, ein bisschen geschädigt sind durch Sonne und oder Spinnmilben, habe ich jetzt doch nicht die riesige Gurkenschwemme, sodass ich für das erste Experiment mit den Salzgurken mir jetzt klassische Einlegegurken auch auf dem Wochenmarkt besorgt habe. Da werden die Gürkchen ja auch am Stück eingelegt und ich würde gern mal Salzgurken ausprobieren. Da möchte ich euch eine Seite empfehlen, die heißt Fermentation Love. Da gibt es wirklich gute Rezepte für alles rund ums Fermentieren. Von dieser Seite habe ich ein tolles Schwarzbrotrezept, Hamburger Schwarzbrot, das absolut lecker ist, ein Sauerteig, Roggen- und Hafervollkornbrot. Und da gibt es Kimchi-Rezepte. Ich will ein Junggesellen-Kimchi demnächst einmal ausprobieren. Da wird ein Kimchi mit Kohlrabi gemacht. Ja, also ganz tolle Seite mit tollen Beschreibungen. Das zusammen mit diesem Buch, das ich schon empfohlen habe, von Smarty Kular, eingemacht und zugedreht oder so ähnlich. Da gibt es Tipps neben der Fermentation auch zu allen anderen Arten der Ernteverarbeitung über Einkochen, Trocknen, Lagern. Wirklich sehr empfehlenswert und ein Muss bei den Ernteschwemmemonaten August, September. Sehr hilfreich. Ich habe mir tatsächlich, was da auch beschrieben wird, jetzt eine Waschmaschinentrommel besorgt, um damit einen kleinen Erdkeller anzulegen. Es kann jetzt sein, dass meine Kartoffelernte doch nicht so riesig ist, um den zwingend nötig zu machen. Da muss ich mal gucken, was die Mäuse jetzt übrig gelassen haben. Aber so ein Erdkeller ist immer nützlich. Zum Beispiel kann man da auch super seine Kimchi-Gläser drin aufbewahren, weil Kimchi je nachdem doch sehr einen eigenen Geruch verströmt im Kühlschrank, dass man das da vielleicht nicht unbedingt haben will. Und in den heutigen Häusern ist es ja so, dass meistens die Heizung den Keller zu sehr aufwärmt, sodass ein Erdkeller sehr praktisch ist. Anleitung, wie man das anlegt mit der Waschmaschinentrommel, einem Deckel und in der Erde vergräbt, findet man in dem Buch von Smarty Kular. Was auch wegen dem heißen Wetter erstmal nicht funktioniert hat, waren die Feuerbohnen. Da ist die Vorhersage eingetreten. Bei sehr großer Hitze setzen die einfach keine Bohnen an. Ich habe da sorgfältig gegossen, weil das der zweite Grund ist, warum Blüten abgeworfen werden. Aber Die Feuerbohnen brauchen im Gegensatz zu den anderen Bohnen ja wirklich kühleres Wetter. Und ich habe jetzt an, wie viele Bohnenpflanzen werden das insgesamt sein? Vielleicht 6 Pflanzen, die an 2 Stangen hochranken. Bis jetzt haben diese Pflanzen sage und schreibe 3 Schoten angesetzt, obwohl sie schon seit einiger Zeit blühen. Ja, jetzt das kühle Wetter kommt denen natürlich zu Pass. Also Vorteil, es könnte sein, dass ich doch noch Feuerbohnen ernte. Da habe ich eine sehr schöne Käferbohnensorte rausgesucht, die ich auch wegen den Kernen eigentlich anbauen wollte. Ja, mal gucken, ob da noch was draus wird. Auch die Balkontomaten werden jetzt bei mir langsam rot. Da habe ich ja die Sorte Sleeping Lady wieder angebaut. Eine sehr wohlschmeckende, größere Fleischtomate. Auch dieses Jahr ist es bei mir wieder so, dass ich anscheinend so gute Erde da in den Töpfen habe, dass diese Balkontomate doch recht hoch wieder geworden ist. Sicher 1,50 Meter, sodass ich da die abstützen musste. Ich habe jetzt aus Haselnusssträuchern aus dem Garten da rundum in die Töpfe Stecken gesteckt und die quer verbunden mit Seilen und zusätzlich aber die noch an einem Geländer des Balkons festgebunden, damit die so ein bisschen gerade gezogen sind. Sonst kippen diese Tomaten unter dem Gewicht der eigenen Tomaten dann schließlich um. Also als Balkon Tomaten ist diese Sleeping Lady bei mir nur bedingt geeignet, nämlich mit einer vernünftigen Stütze. Ansonsten aber sehr ertragreich und wieder sehr lecker. Ich hatte ja berichtet, dass ich im Sommer sehr gerne immer in den benachbarten Seen schwimmen gehe. Das habe ich jetzt auch bei dem bedeckten und kühleren Wetter weitergemacht, so weit es ging. Teilweise war es tatsächlich so, dass das Wasser dann so warm war wie die Luft oder sogar wärmer, nämlich so circa 22, 23 Grad. Die Luft dann teilweise 21 Grad. Und wenn man erstmal im Wasser ist, ist das toll. Gestern war ich schwimmen, als es dann plötzlich anfing zu regnen. Kein Gewitter zum Glück, das würde ich nicht machen. Aber das war auch ein ganz tolles Naturschauspiel. Es ist nicht schlimm, weil man ja eh schon nass ist, weil man im Wasser ist. Und es sieht ganz toll aus, wie die Tropfen dann auf die Wasseroberfläche schlagen. Die springen dann so ein bisschen zurück, dass das aussieht wie so kleine Krönchen. Dann regnete es noch und gleichzeitig kam die Sonne raus und über dem ganzen See stand dann so eine Art Dunst. Das war wirklich wunderschön anzusehen. Ja, und noch ist das Wasser nicht so kalt oder mir noch nicht zu kalt, sodass ich das heute auch noch mal probieren werde. Heute ist das Wetter wieder sehr wechselhaft, sodass ich mit der Seite Agrar heute also feststelle, wann es wie viel regnet und auch, ob es Wind gibt. Was ich nämlich nicht so gerne mag beim Schwimmen, sind Wellen. Klar, je mehr Wind, desto mehr Wellen. Das war teilweise in der letzten Zeit ja leider öfter der Fall, dass es sehr windig war, was den Boden ja auch noch zusätzlich ausgetrocknet hat. Aber gerade ist eine Zeit mit weniger starkem Wind oder nur leichtem Wind, sodass einem schönen Schwimmen bei glattem Wasser, glaube ich, nichts im Wege steht, hoffe ich jedenfalls. Da der besagte See in der Nähe von meinem Garten liegt, werde ich danach im Garten vorbeischauen oder davor, je nachdem wie es passt, und gucken, was es an Unkraut zu jäten gibt, da das eine oder andere rausziehen. Dann habe ich ja schon die Arbeit mir bereitgelegt neben dem Komposthaufen. Da werde ich Dinge klein schneiden. Leider ist mein Häcksler ja kaputt gegangen. Da werde ich mehr schlecht als recht das so klein machen, wie es geht. Dann muss ich wilden Wein zurückschneiden, der sich bei mir sehr wuchernd in einer Hecke ausbreitet. Das muss ich zurückschneiden. Ja, und gucken, ob ich Gurken ernten sollte, ob die groß genug sind. Zucchini natürlich auch. Zucchini ernte ich fortlaufend. Und ganz allgemein nach dem Rechten schauen. Das Wetter wird ja erstmal wechselhaft weitergehen, ist vorhergesagt. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar wärmere oder auch sonnigere Tage Ende August, das ist zu hoffen. Ja, ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten. Sage dann Tschüss für heute, bis bald, eure Ulrike.